Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deine Feinde willen. Das heißt auf Englisch, du hast Lobpreis aus dem Munde von den Kindern und Säuglingen hervorgebracht, um deine Feinde mundtot zu machen. Das ist ein ziemlich mächtiges Wort. Dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihm wenig niedriger gemacht als Gott oder als die himmlischen Wesen. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihm gekrönt. Dass du ihm zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Erstaunlicher Gedanke, dass der Herr uns so eine Ehre gegeben hat, dass er uns so liebt. Halleluja. Jesus, wir sind hier um deinetwillen, Herr. Wir sind hier, um dir eine Freude zu machen, Jesus. Wir sind hier, um dir unseren Dank auszusprechen, Herr, unseren Lob, unseren Preis, unsere Anbetung, Herr. Denn dir gebührt alle Ehre. In Jesu Namen. Ich will dich preisen.
Ich will dich preisen.
Ich will dich preisen.
Ich will dich preisen.
Ich will dich preisen, denn du bist würdig. Du bist der Herr. Ich will dich preisen.
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 Ich würde nur schnell was erzählen, weil der Daniel gesagt hat, ob irgendjemand irgendeine Erfahrung gemacht hat. Und mir ist es jetzt eigentlich erst bewusst geworden, dass das absolut Gott war. Und zwar, ich war im Urlaub, wir sind geflogen und war alles okay bis auf dem Rückflug. Ich habe mir auch nicht wirklich viel gedacht oder Sorgen gemacht, aber es ist bei der Landung, es war anscheinend. Wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht so empfunden. Sehr turbulent. Und meine Mama ist neben mir geguckt und die ganze Zeit so, und ich so, Mama, das ist ganz normal, jetzt stell dich nicht so an und so weiter, hab so ein bisschen belächelt. Es hat dann hinter uns ein paar Leute zum Kotzen angefangen und alle sind total kasig geworden. Das Schlimme war eigentlich, die haben vergessen, die Kotztüten in die Dinger zu tun, muss man dazu sagen, das war jetzt nicht so nett, aber... Es war einfach, ich war total ruhig, das Baby war total ruhig und habe mir die ganze Zeit gedacht, also warum stellen sie sich denn so an? Und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich sonst eher ängstlich. Ich habe beim Autofahren ab und zu Angst, wenn Matthew schnell fährt und beim Fliegen, das war irgendwie immer so. Und ich war die coolste in Person, ich steige da aus und denke mir, was haben die alle, warum schauen denn die alle so kasig aus und... Was ist denn mit euch los? Oh mein Gott, das war so schlimm und wir haben so Angst gehabt, dass wir abstürzen. Und anscheinend war es so, aber ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Und Gott hat da wirklich einen Schutz um mich gelegt und dann auch um meine Mama, weil ich zu ihr die ganze Zeit gesagt habe, sie soll sich nicht so anstellen. Und sie auch beruhigt. Und würde ich einfach nur nochmal sagen, dass Gott einfach auch Ängste wegnimmt und uns durch Sachen durchführt, ohne dass wir es wirklich merken.
Also wir wohnen so draußen auf dem Lande, das Haus steht allein und ringsherum ist Wald. Und ich habe den kleinen von Markus, den kleinen Simon gehabt und Eltern waren weg und er spielt so schön, der spielt so wunderbar, der war auf dem Sandhaufen und hat schön gespielt und dann kam die Doris noch, eine Tochter mit ihrem Mann. Da sind wir in die Küche und ich habe gedacht, naja, ich schaue alle paar Minuten raus, der spielt ja so schön. Und da war ich in der Küche, habe schon immer wieder rausgeschaut und hat immer gespielt und gespielt. Und dann schaue ich raus, Ute ist weg. Oh, ja, und dann schaue ich und schaue. Und kurz vorm Wald, der ging schnurstracks, der hat wahrscheinlich Mama und Papa gesucht. Der ist ja gerade 2 geworden, ging schnurstracks, wollte in den Wald gehen und da hätte ich ihn wirklich suchen können. Also er war noch da.
Halleluja. Als wir in Jerusalem waren, haben wir ein Ehepaar kennengelernt. Und zwar sind es Gerhard und Maria, die wohnen hinter Dresden. Und die sind auch die diese Polenreise machen, wo die Corinna mal erzählt hat, ich weiß nicht, wer da war, zu den Konzentrationslagern. Und die waren vor einem guten Monat bei uns in Traunstein. Und die machen seit 20 Jahren Hilfstransporte in die Ukraine. Das heißt, sie fahren von ihrem Ort Zokau nochmal 20 Stunden mit einem Transporter und fahren da jedes Jahr, ich weiß nicht wie viele Male, und bringen dort wirklich medizinische Hilfsgüter und so weiter, alles Mögliche hin, kurz und gut. Wir sind ins Gespräch gekommen in Jerusalem und ich habe gesagt, ja, ich arbeite ja in 2 Arztpraxen und unser Keller ist eigentlich voll mit medizinischen Sachen, die keiner mehr braucht. Und da war unter anderem eine ganz nagelneue Behandlungsliege dabei. Und dann kurze Zeit später, wir waren schon wieder daheim, haben telefoniert und ich habe gesagt, ach, wir brauchen so dringend eine Behandlungsliege. Und ich habe gesagt, wir haben eine im Keller. Und ich frage. Und ich habe meine Chefs gefragt und alles, was da unten war, das haben wir bekommen. Und sie sind dann gekommen und haben das alles mitgenommen. Und da waren unter anderem noch 3 so Betrachtungskästen für Röntgenbilder dabei. Nagelneu, sind keine alten Sachen, weil bei uns gibt es nur das Beste. Die Ausstattung in unserer Praxis ist das Beste vom Besten, was man sich nur vorstellen kann. Und er hat mich einen Tag später angerufen und gesagt, wir sind gut angekommen und so. Und stell dir vor, wir kommen da rein und und es war so, in dieser, das sind ganz andere Verhältnisse als bei uns, das können wir uns nicht vorstellen, wie die ausgestattet sind. Jedenfalls war dieser Betrachtungsröntgenkasten, den die gehabt haben, der war nur mit Glühbirnen und der war durchbrennt. Sie haben eine Glühbirne reingetan, die einfach zu stark war. Und dann kommen Gerhard und Maria mit unseren neuen Röntgenkästen und die waren vor Freude. Und die Ärztin, und das war ein jüdischer Orthopäde, der hat das bekommen und sie haben das einfach alles verteilt. Und die Ärztin, die bis jetzt ihre Patienten auf einem Brett am Boden behandelt hat, die hat jetzt eine nagelneue Liege gekriegt. Und wer immer von euch was übrig hat, Kleidung und so weiter, könnt es gern mir geben. Wir horten das. Corinna und Martin fahren nächstes Monat zu Erna runter, nehmen wieder was mit. Was immer ihr habt, was gut ist, es ist alles wichtig und wertvoll, weil sie haben nichts.
Schwiegersohn, der arbeitet. Für ProSieben und die haben keine Aufträge und dann ist er arbeitslos. Und da kam zu mir und sagte, so rumgemacht und so rumgeredet und auf einmal sagte, weißt du Karin, könntest du uns helfen? Wir wollten für die Kinder was aus der Bibel machen, so biblische Sendung. Ich habe gedacht, mich haut um. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Erst, was du machst, die Susanne, das ist meine Tochter, die hat Kinderbibel von meiner Mama. Lies erst die durch und dann schauen wir und setzen wir uns zusammen. Und da ich, als der weg war, ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein, weil ich immer bete, du und dein Haus wird gerettet. So ist es, der Herr ist wirklich gut.
Das ist schön. Das ist Gemeinde. Halleluja. Lass uns einfach beten. Lass uns für diese Situationen beten. Bete bitte auch für diese Situation in der Ukraine. Wir waren ja viele Jahre, haben wir hinter den eisernen Vorhang gearbeitet und wir wissen ein bisschen, was das damals gewesen ist. Das war wahrscheinlich damals noch schlimmer als heute. Vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall haben wir Möglichkeiten über Möglichkeiten, uns einzusetzen. In verschiedenerlei Arten und Weisen. Halleluja. Vater, wir wollen dir danken. Als Gemeinde wollen wir dir danken, dass es uns so gut geht. Wir wollen dir danken, dass du aktiv bist in unserem Leben, Vater, dass in den großen Dingen wie auch in den kleinen Dingen, dass du da bist, dass du uns hilfst. Vater, wir können es als ein kleines Ding sehen, dass kurz vor ein Kind in einem Wald sich verläuft, Vater, dass du da schenkst, dass er gesehen wird, dass er nicht verloren geht. Vater, das ist keine kleine Sache. Das ist deine Führung, das ist deine Hand. Vater, ich danke dir für die Heilung für Monika, dass du mit uns bist, Vater. Ich danke dir für die Situation mit Christine, wo du Ruhe gegeben hast, Vater, in eine brenzliche Situation, Vater, dass sie einfach in diese Geborgenheit sein dürfte. Also ich muss sagen, die Kinder, die sind wirklich geduldig heute. Ist das interessant zu hören, wie die verschiedenen Sachen passieren und wie Gott wirkt? Das ist toll, oder? Preist dem Herrn. Für jung und alt und alles dazwischen. Lass uns ein Opfer einsammeln heute. Ich lese diese Verse aus 2. Korinther, denn es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir verstehen, was wir tun und was hier geschieht. Die Schrift sagt, Paulus schreibt an den Korinthern, und es geht um eine Sammlung, es geht um eine Geldsammlung für die Heiligen in Jerusalem. Er sagt, 2. Korinther 9, Vers 6, ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der das Samen gibt, den Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Gott sucht eine Fröhlichkeit im Herzen, auf das er Gnade schenken kann. Er schenkt Gnade, auf das wir geben können, aus einer Fülle heraus, aus einer Freude heraus. Und dann sagt er, du streust deine materielle Sachen, aber deine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Das heißt, wir sehen Materielles, aber der Frucht ist eine ewige Frucht. Und dann sagt er wieder, dass Gott, der gibt den Seemann seinen Samen und er vermehrt die Früchte der Gerechtigkeit. Also es ist ein Zwischenspiel zwischen das Materielle und das Geistliche, das Weltliche, das Vergängliche und das Ewige. Und es ist eine Sache wirklich zwischen dir und Gott. Es ist nicht eine Sache, du musst nicht geben, weil es immer so gewesen ist. Du sollst nicht geben, weil es immer so gewesen ist. Du sollst geben aus einem Verlangen nach Gott, aus einem freudiges Herz. Und wenn du noch nicht so weit bist, dann sei doch nicht verdammt und lass dich nicht unter Zwang stellen. Gebe so, wie du es möchtest und aus keinem anderen Motivation. Dann ist das, was du siehst, eine gesegnete Saatgut. Dann wird dieses Saatgut auch aufgehen können in Gottes Segen. Das kärgliche Sehen, du kannst ja sehen kärglich. Und das ist das irgendwie, okay, mache ich. Aber du kannst im Segen sehen und das ist mit einer offenen, fröhlichen Herzen. Und dann wirst du im Segen ernten. Das sind Prinzipien, das ist Gottes Wort. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Und auch keine Spiele spielen. Wir wollen keine Kirche spielen, ich nicht. Sondern ich möchte Gottes Realität. Amen. Also in diesem Sinne, wenn du geben möchtest, dann gebe in alle Freimut. Und wenn du nicht geben möchtest, dann gebe nicht in alle Freimut. Preis dem Herrn. Danke, Susanne. Vater, wir danken dir für dieses Opfer. Wir danken dir, Vater, und ich lege deinen Segen drauf, wie du es verheißen hast, Herr. Dass es eine gesegnete Gabe ist, eine gesegnete Saat, die hier gelandet ist, Herr. Und so lass die Ernte kommen mit Segen und mit Freude und mit Fülle in Jesu Namen. Amen. Im ersten Petrusbrief, ist das letzte Woche gewesen, dass wir darüber gesprochen haben, oder vor zwei Wochen? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, diese erste Kapitel hat mich wirklich beeindruckt und beschäftigt. Und es beschäftigt mich immer noch. Ich möchte gerne einige Verse aus Kapitel 1 noch einmal lesen und nur ein paar Verse aus Kapitel 2 und einfach den Herrn bitten, dass er uns daraus schenkt, was er uns schenken möchte. Ich habe damals gesagt, der Petrus ist ja bekannt als der Apostel für den Juden oder zu den Juden. Paulus, der ist derjenige, der laut der Bibel, der nennt sich auch den Apostel für den Heiden. Der ist rausgesandt nach Europa, in anderen Ländern, in die Diaspora. Und der ging immer in eine Stadt, der war auch in Athen, ging in eine Stadt und predigte zuerst in den Synagogen, bis die Juden satt waren von ihm. Und dann ist er weitergegangen und hat den Heiden das Evangelium gepredigt. Und er hat uns ja einen sehr großen Teil unser Neuen Testament auch geschenkt. Preis dem Herrn oder der Heiligen Geist durch ihn. In dem Zusammenhang, aber Petrus ist auch der erste Apostel, der zu den Heiden geschickt wurde. Also man kann nicht sagen, er war nur für die Juden da, sondern Gott hat ihm gesagt, Petrus, geh zu den Heiden, geh zu im Hause des Cornelius, wenn du diese Geschichte noch in Erinnerung hast aus der Apostelgeschichte. Es war gleich nachdem Gott ihm von der Gesetzlichkeit des Gesetzes befreit hat. Wisst ihr noch, wie das geschah? Er war oben auf dem Dach, der betete und plötzlich sah er vom Himmel herabkommen einen Tuch, und so wie eine Bettlacke. Und in diesem Tuch war allerlei Tiere, die Juden als rein gesehen haben und die Juden als unrein gesehen haben. Allerlei Tiere. Und Gott sagte ihm, Petrus, schlachte und esse. Und Petrus sagte, na, vergiss es, Herr. Sowas werde ich nie antasten. Es waren wahrscheinlich Shrimps dabei, so Krabben waren dabei, Meeresfrüchte waren dabei. Die Juden können ja nur Meeresfrüchte oder nur Fische essen, die Schuppen haben. Das andere war nicht erlaubt, aber Hummer haben sie nicht essen können. Krabben haben sie nicht essen können, Shrimps haben sie nicht essen können. Octopus, wie heißt das auf Deutsch? Calamaris haben sie nicht essen können. Tintenfisch. All diese Sachen haben sie nicht essen können. Und da kam diese Bettlacke runter und Petrus sah, wie diese Tintenfische, Krabben, Hummer und diese ganzen Sachen, Schweine waren auch dabei. Und sagt, Petrus, schlachte und esse. Und die ganzen Tierfreunde hier im Raum sagen, okay, das ist ein anderes Thema. Gott hat gesagt, schlachte und esse. Und das konnte er gar nicht annehmen. Und dann sagt ihm Gott, Petrus, es kommen zwei Männer zu dir und du sollst mit ihnen gehen. Mehr hat er nicht gesagt. Und dann kamen diese beiden Heiden an und er sagte, du, der Cornelius, der war ein Soldat, der hat dich gebeten, zu sich zu kommen und du sollst ihm das Evangelium erklären. Und das war für Petrus auch eine riesige Überwindung, denn eine Jude konnte nicht in einem Haus von einem Heiden reingehen, ohne sich unrein zu machen. Das war eine riesige traditionelle Hemmschwelle, die er überqueren musste. Er musste einen riesigen Sprung über seinen eigenen Schatten, um überhaupt dorthin zu kommen. Und dann kam er hin. Und Cornelius sagte ihm, ja, ein Engel ist mir erschienen. Ich betete und fastete und ein Engel ist mir erschienen. Und er sagte mir, schicke zwei Männer und hol dir Petrus her und er wird dir die Worte Gottes sagen. Und dann kam Petrus hinein, der brachte ein paar von seinen jüdischen Brüdern mit. Denn er wollte ein paar Augenzeugen haben. Ich sage, ich bin mir nicht ganz sicher, was hier passiert. Komm du lieber mit. Als Schutz, als Augenzeugen, denn das, was ich tue, ist so weit außerhalb unserer Tradition. ich bin hier, ich bin dabei, einige Sachen zu verletzen, die mein Ende sein können unter meinem eigenen Volk. Die schmeißen mich gerade aus der Synagoge, ich habe keine Gemeinschaft mehr mit meinen eigenen Leuten. Ich bin hier dabei, irgendetwas zu machen, den ich gar nicht verstehe. Und so sind sie hingekommen. Und er fing an gerade das Evangelium zu predigen. Hatte gar keine Chance gehabt, wirklich so tief hineinzugehen. Und da kam der Heilige Geist auf Cornelius und sein ganzes Haus. Und die fingen an, in Zungen zu beten und den Herrn zu loben und zu preisen. Genau das Gleiche, was am Pfingsten geschah in den Kämmer, den 120, wo die Feuerflammen runterkamen, wo sie alle anfingen, in Zungen zu beten und den Herrn zu loben und zu preisen. Das Gleiche geschah dort bei Cornelius und der Petrus, der war total verblüfft. Was ist denn hier los? Und seinen Geschwistern, die er mitgebracht hat, was ist denn hier los? Und nachher, als sie das berichtet haben, das war verblüffend. Aber dann haben sie sehen können und sogar sehen müssen, ja, Gott hat seinen Heiligen Geist auch den Heiden gegeben. Hallo? Hier sind wir. Wäre das nicht geschehen, wären wir wahrscheinlich nicht mal hier. Also der war einen Aposteln zu den Juden, aber auch zu den Heiden. Der spricht uns alle an in dem, was er hier sagt. Ich habe gerade ein bisschen aus Derek Prince Buch gelesen, der Gottes Plan mit Israel, Gottes Plan mit der Kirche. Und er sagte, dass in der Bibel, wo Israel gesagt ist, dann ist Israel auch gemeint. Wo Jude benutzt wird, dann ist Jude auch gemeint. Wo die Kirche gesagt ist, dann ist die Kirche gemeint, das Ekklesia. Nicht die Kirche, das Katholische oder das Evangelische, sondern das Ekklesia. Und Ekklesia bedeutet eine Versammlung. Eine Versammlung von Gläubigen. Das ist das, was die Bibel als Kirche versteht. Aber es ist eine klare Trennung zwischen Israel. Gott hat Pläne mit Israel, hatte Pläne gehabt, hat sie immer noch. Und er wird seine Pläne vollenden. Er hat Pläne mit der Gemeinde, mit der Kirche, mit seinem Volk und wird diese Pläne vollenden. Und diese Pläne kommen zusammen, weil in Hebräer lesen wir, er hat aus den Zweien einen gemacht. Der hat einen Mann aus den Zweien gemacht, und doch hat er Pläne mit alle beide, die anders sind. Aber das nur als Hintergrundgedanke. Das, was er hier sagt, geht uns eigentlich alle an. Ich lese 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 13. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Personen einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als einen unschuldigen und unbefleckten Lammes. Es sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. In unserem normalen Verständnis, die Verständnis, mit denen wir aufgewachsen sind, ist das eine Unmöglichkeit. Seid heilig, denn ich bin heilig. Wie soll ein Mensch heilig sein wie Gott? Wo ist der Mensch, der es überhaupt schaffen könnte, so heilig zu sein wie Gott. Es hat mit einer Einstellung zu tun, viel mehr als mit einer Tat. Wir werden es nie schaffen, so gut zu sein, dass wir eine Heiligkeit erreichen durch unsere Taten, die vor Gott gelten könnte. Die Bibel sagt, wenn einer sagt, er hat keine Sünde, dann ist die Wahrheit nicht in ihm. Das heißt also, wir müssen auch einen Sprung machen über unseren Schatten, über den Schatten unseres Verstandes. Wir dürfen nicht denken, wenn es heißt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das heißt, ich muss alles richtig machen und wenn nicht, dann bin ich verloren. So dürfen wir gar nicht denken. Sondern das Heiligsein heißt, sei doch echt. Sei doch echt mit dir selbst und mit Gott. Sei echt in deine Erkenntnis des Herrn in dir. Denn du bist nicht mit des Unvergänglichen gerettet, nicht mit Silber oder Gold verkauft, sondern durch das unvergängliche Blut Jesu Christi. Das heißt, du bist erkauft mit irgendetwas, der nicht vergänglich ist. Den Kaufvertrag ist nicht nach Lust und Laune, es ist basiert auf eine ewige Sache, der unveränderlich ist. Bist du in Christus, so bist du eine neue Kreatur. Hast du Jesus als dein Herrn und Heiland angenommen, hast du ihm dein Leben gegeben, dann bist du laut der Bibel wiedergeboren zu einem ewigen Leben. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Du bist erkauft nicht mit Gold oder Silber, sondern mit irgendwas Unvergängliches. Du bist erkauft durch das Blut Jesu, den er ans Kreuz für dich vergossen hat. Und das ist eine Sache, die unveränderlich ist. Das bringt dich in eine Heiligkeit, die du nie hätte verdienen können. Eine Heiligkeit, die aus Gott kommt, nicht aus dir heraus. Denn aus dir heraus würdest du es nicht schaffen können. Die ganze Jahrhunderte, tausende von Jahren, wo die Juden versucht haben, durch das Gesetz gerecht zu sein. Es hat nicht geklappt. Und wir sehen im Neuen Testament, dass das für uns ein Beispiel gewesen ist, um uns zu zeigen, dass es nicht geht. In Römer lesen wir, dass das Gesetz uns gegeben wurde, um die Sünde als total sündhaftig darzustellen. Das ist der Grund des Gesetzes. Um uns zu zeigen, dass wegen oder durch ein Gesetz, dass es nicht möglich ist, zur Gerechtigkeit zu erlangen. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeit um euretwillen, die ihr durch ihm glaubt an Gott, der ihm auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Er ist auferweckt gewesen von den Toten, auf dass wir glauben können. Auf dass wir Hoffnung haben, auf dass wir wissen, Gott, du hast hier eingegriffen für mich. Ohne dem wären wir verloren. Aber weil Gott es getan hat, können wir die Erlösung haben. Preis dem Herrn. Habt ihr eure Seele gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Da ist es noch einmal. Aus dem Wort Gottes, der da bleibt. Gott sucht nach einer Ehrlichkeit im Herzen. Habt ihr diese Bruderliebe? Ich weiß nicht, wie es euch geht, Aber als ich wiedergeboren wurde, da geschah in mir irgendetwas ganz Komisches. Das habe ich vielleicht schon mal erzählt. Am Tag danach, nach meiner Bekehrung, hat meine Schwester mir mit in die Gemeinde gebracht. Das war eine Pfingstgemeinde. Ich bin reingekommen, habe sowas zuvor noch nie gesehen gehabt. Da waren Leute, die sahen erstens mal komisch aus. Mit solchen Leuten hätte ich nie in meinem Normalsein irgendwas mit zu tun haben wollen. Komische Leute. Und die haben so die Hände erhoben, die haben geklatscht, die haben gesungen, die haben geschrien, ein paar haben auch getanzt, so diese christliche, so Foxtrot oder wie das, auf jeden Fall die komische Leute. Ich habe gedacht, Herr, was ist denn hier los? Was sind das für Leute? Du hast komische Leute, Gott. Und dann hörte ich, wie er so gelächelt hat und hat gesagt, ja, das sind meine Kinder, hat er gesagt. Und das hat mich so getroffen, dass er überhaupt mit mir sprechen würde. Und ich habe mich erstens mal dadurch in ihm verliebt, denn ich habe erkannt, weißt du, du bist genauso komisch. Und weißt du, dass ich dich auch lieb habe? Und plötzlich wurde mir so klar, dass diese Leute meine Geschwister waren. Und plötzlich, es überkam mir wie eine Welle. Ich habe mich in sie alle verliebt. Ich hätte sie alle umarmen können, jeden einzelnen von ihnen, auch die ganz, ganz komischen. Und das war eine übernatürliche Sache. Das kam nicht aus mir heraus, das kam von ihm. Er zeigte mir diese Bruderliebe. Diese Geschwisterliebe. Warum meint ihr, dass ich jeden Sonntag hier stehen kann und euch irgendetwas sagen? Warum würde ich das tun? Ihr seid komische Leute. Aber ich habe euch alles so lieb. Und dass ihr mir zuhören könnt, ich bin genauso komisch. Und ihr müsst mir lieb haben, ob ihr wollt oder nicht. Ihr müsst mir vergeben, wenn ich Fehler mache. Halleluja, preis dem Herrn. Aber wir haben einander lieb, weil diese Liebe aus Gott kommt. Ist das wahrhaftig in dir? Ist das, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Wisst ihr noch, wo es in 1. Korinther steht, 1. Korinther 11, wenn du den Abendmahl nimmst, dann sollst du den Leib Christi nicht verachten. Und für mich bedeutet das, der Leib Christi sind ja wir. Wenn ich dich verachte, verachte ich den Leib Christi. Wenn ich irgendetwas gegen dich habe, habe ich irgendetwas gegen den Leib Christi, dann bin ich eigentlich nicht würdig, den Abendmahl zu nehmen. Dann muss ich mir es erstmal prüfen, dann muss ich mich erstmal, ich muss mich zusammenreißen, ich muss dir vergeben, ich muss dich loslassen von aller Bitterkeit, aller Ärgernisse, ich muss das einfach weggeben. Und dann ist das wieder rein. Halleluja, aus reinem Herzen. Und warum soll ich das tun? Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus Vergänglichem. Nicht aus Vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Und hört das mal jetzt an. Denn alles Fleisch ist wie Gras. Und alle seine Herrlichkeit wie das Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch gekündigt wird. Unser ganzes Leben, unser ganzes Sein ist wie ein Hauch. Ist wie ein Grashalm, der kommt drauf, der macht sein Ding, der macht seinen Samen, die gehen auf und dann verdorrt er und er ist vorbei. So ist unser Leben, die Zeit, die wir hier auf Erden verbringen. Warum verbringen wir so viel Zeit mit Zank, mit Neid, mit Ärger. Warum lassen wir es zu, dass solche Dinge uns berauben, Tag für Tag? Wenn das so ist, dass es nur eine kurze, dann ist es vorbei. Wir müssen unsere Augen aufrichten auf das Ewige. Denn wir sind wiedergeboren nicht aus unvergänglichem, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Versteht ihr? Er zeigt uns hier, Petrus zeigt uns, was ist wichtig. Eine Bruderliebe aus reinem Herzen ist wichtig. Warum? Es ist unvergänglich. Ist Ärgernis wichtig? Ist diese Spannungen wichtig, die so zwischenmenschlich uns immer plagen? Ist es wichtig, dass wir uns ärgern, dass wir auf unser Recht stehen? Ist das wichtig? Das ist vergänglich, das ist wie Gras, das ist wie Gras. Was verdienen wir hier auf dieser Erde, was wir dann mitnehmen können? Nur unser Charakter, nur unsere innerliche, nur das, was wir lernen aus Gott heraus, werden wir mitnehmen in die Ewigkeit. Das sind die Dinge, die wir bauen aus Gold und Silber und Edelsteine, die Dinge, die durch Feuer gehen, die auch Bestand haben nachher. Das andere ist alles vergänglich. Also, wo sollen wir unsere Priorität setzen? Für mich ist das ziemlich klar. So legt nun ab, Kapitel 2, Abvers 1, alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und sei begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunimmt zu eurem Heil. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Weißt du, Paulus sagt einmal, ihr könntet noch nicht mal Milch ertragen und ihr solltet eigentlich Steaks essen können. Hier sagt Petrus, in eurer Einstellung sollt ihr so hungrig sein wie ein Kindlein nach reiner Milch. Diese Einstellung ändert sich nicht. Ob du nun reif bist und ob du nun jetzt eine gute Steak essen kannst, ändert nichts an dieser Herausforderung deine Einstellung. Die Einstellung soll sein, Herr, ich bin bedürftig. Ich brauche dich. Ich brauche mehr von dir, Herr. Ich brauche all das, was du für mich hast, Herr. Warum? Dass wir zunehmen zu unserem Heil. Es sagt in einer anderen Stelle in der Schrift, erarbeite eure Errettung durch mit Furcht und Zittern. Das heißt, wir sind auf einen Weg mit dem Herrn. Es fängt an mit unserer Wiedergeburt. Es fängt an der Stelle, wo du sagst, Jesus, ich möchte dich kennen, komme du und lebe in mir. Da fängt es an. Und da schon sind wir geheiligt, weil er heilig ist. Aber nun haben wir unseren Weg mit dem Herrn, die wir gehen. Und diesen Weg, um diesen Weg mit Erfolg zu gehen, braucht es eine richtige Einstellung. Braucht es diese Einstellung der Erkenntnis unserer Bedürftigkeit, die Erkenntnis des Verlangen nach Gott, und eine aktive Mitarbeit, wo wir alles andere ablegen. Wenn es heißt, leg es ab, dann sagt es das, weil es nicht automatisch geht. Wenn es automatisch wäre, dann wäre es viel lieber. Wenn ich einfach gehen konnte und diese Sachen fallen automatisch weg. Alle Bosheit, alle Neid, alle Ärger ist weg und ich bin in diese wunderschöne Blumenfeld, wo alles herrlich ist. Und oh, wie wunderbar. Aber das ist nicht so. Es sagt, legt es ab. Es wäre nicht notwendig gewesen, wenn es automatisch ginge. Aber es bedarf einer aktiven Mitarbeit, wo wir sagen, ich entscheide mich jetzt, diese Sachen abzulegen und mich dem Herrn hinzuwenden und den Verlangen zu haben nach diesem reinen Milch. Das Wort Gottes, das ist das Unvergängliche, das geht nie weg. Aber ich lese und ich vergesse immer und ich habe das nicht mehr so inne und ich weiß nicht mehr, wo das war, was ich da gelesen habe. Natürlich, du erinnerst dich auch nicht an jeden Schluck Milch, den du trinkst. Aber jedes Mal, wo du Gottes Wort einnimmst, dann ist das für deinen Körper und deinem Geist Ernährung. Du bist nicht herausgefordert, die Bibel auswendig zu kennen. Du bist herausgefordert, zu essen und zu trinken. Mach das, und dann wird der Heilige Geist alles, was Jesus dir gesagt hat, zur rechten Zeit in Erinnerung bringen. Amen. Das ist die Arbeit, das ist die Arbeit der Heiligen Geist. Der sagt, Jesus sagt es seinen Jüngern, ich hätte so viel mehr euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Aber wenn der Geist der Wahrheit zu euch kommt, wird er euch das in Erinnerung bringen, alles, was ich euch gesagt habe. Und er wird von meinem nehmen und es euch offenbaren. Also, das ist eine Arbeit des Heiligen Geistes, der andauernd läuft. Aber was der Herr von uns sucht, ist ein Verlangen nach ihm. Als frische Milch, ein Verlangen, der kindlich ist. Ein Verlangen, der unkompliziert ist. Ein Verlangen, der nicht sagt, okay Gott, ich bin bereit für irgendetwas heute, aber es muss doch auf einer intellektuellen Ebene sein, wo ich mich da auseinandersetzen kann, wo wir ein bisschen kritisch miteinander so auseinandersetzen können. Ich will ja ein bisschen da hier mitreden. Das wäre die falsche Einstellung. Diese kindliche Einstellung ist einfach, Papi, futter mich. Im guten Sinne müssen wir das verstehen. Das ist eine demütige Haltung, eine Haltung, wo wir kommen und sagen, Herr, wer bin ich? Das haben wir in Psalm 8 gelesen. Ich betrachte die Himmel, ich betrachte die Sterne, ich betrachte die ganze Universum, die du geschaffen hast. Was ist der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Was bin ich, Herr, dass du dich um mich kümmerst überhaupt? Wer bin ich? Kann ich dich widersprechen? Hiob habe ich gerade gelesen. Oh mei. Wer bin ich, Herr? Ich habe versucht, so ein bisschen in einige Kapitel sagt er, gib mir doch nur die Chance, Gott. Und ich würde meinen Fall vor dir bringen und ich werde dir beweisen, dass ich gerecht bin. Und dann letztendlich kommt Gott und sagt, Hiob, das ist gar nicht kapiert. Wer bist du denn überhaupt, dass du so mit mir redest? Und dann sagt Hiob, oh Gott, ich sitze hier und Schutt und Asche. Ich habe vorher von dir gehört, aber jetzt haben meine Augen gesehen und ich tue Buße, Herr. Ich tue Buße, ich halte jetzt meinen Mund. Es zeigt uns die Einstellung. Gott hat es nicht nötig, uns so runterzubringen, und das hat er auch nicht mit Hiob getan. Was er danach gesagt habe zu seinen drei Freunden, er hat gesagt, jetzt geh und tu Buße vor Hiob und er soll für euch beten, dass ich euch nicht vertilge. Und er hat Hiobs gesegnet, zweimal so viel wie früher. Es war nicht eine Sache, wo er Hiob irgendwie runterkriegen musste, denn Hiob war ein gerechter Mann. Aber er hat ihm hier noch einmal korrigiert, noch einmal zurechtgewiesen, hat gesagt, Hiob, du musst mich vertrauen. Ich hab dich nicht vergessen. Ich bin Gott und das, was ich will, das tue ich. Das ist nicht überheblich irgendwie, sondern das ist der Allmacht Gottes ist unsere Sicherheit. Der ist absolut mächtig, absolut gerecht. Das, was er tut, ist richtig, auch wenn wir es jetzt nicht verstehen. Die Bibel sagt, dass wir irgendwann mal vor Gott stehen werden und sagen, Herr, alles, was du getan hast, war richtig. Und wir werden das mit absolut vollen Herzensüberzeugung sagen. Und das tröstet mich. Es soll dir auch trösten. Wir verstehen manches nicht, was auf dieser Erde passiert. Ich verstehe sogar nicht, wie wir alles diese Sachen ablehnen sollen, denn für mich bedeutet das, du wirst für vielen einfach eine Fußmatte sein. Die werden über dich gehen, sich gar nicht um dich kümmern, und ich soll dennoch meine ganze Ärger und Bosheit einfach ablegen, auch wenn sie mich so missbrauchen? Ja. Aber das verstehe ich nicht. Musst du nicht verstehen, sagt Gott. Ich verstehe es und es langt. Was ich dir offenbaren will, das offenbare ich dir. Was ich dir nicht offenbaren will, offenbare ich nicht. Vertraue mir, sagt er, vertraue mir, verlange nach mir. Lass mich dich speisen und futtern, dass du wächst in deinen Heil, in deiner Heiligkeit, in deinem Wachstum. Und wenn du die Reife gewonnen hast, die ich weiß, dass du brauchst, dann offenbare ich dir mehr. Denn er hat es damals gesagt und es gilt heute. Ich hätte so viel mehr dir zu sagen, aber du kannst es jetzt nicht ertragen. Können wir es ihm so weit vertrauen, wenn wir es vertragen können, dass er es uns offenbart? Können wir genügend Geduld aufbringen, auf diesen Zeitpunkt auch zu warten und uns darauf hinbringen lassen? Lass doch zu, was er machen muss in deinem Leben, auf dass er dir so weit bringt. Denn wir wissen, das ist sein Plan. Er plant nie, uns zu zerstören. Er plant, uns zur Reife zu bringen. Und dass diese Einstellung des kindlichen Wollen, das Verlangen nach das reine Milch des Wortes Gottes, ist eine Voraussetzung. Das Ablegen aller Bosheit, Neid und Ärger und das Ganze, das ist eine Voraussetzung. Erfüllen wir nur die zwei Voraussetzungen, dann kann nichts mehr fehlen. Dann kann nichts mehr schieflaufen. Dann kann er ja machen, was er machen muss, um das zu erreichen, was er machen will, auf dass wir all das erfüllen, wozu wir berufen worden sind. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort heute. Ich danke dir für die Ermutigung, die du uns gibst. Ich danke dir, dass wir aus des Unvergänglichen erlöst sind. Dass es eine Tatsache ist, der in alle Ewigkeit gilt. Ich danke dir, Herr, dass du einen Plan für uns hast und dass du diesen Plan vollendest. Und ich bitte dich, Herr, schenk uns Offenbarung und schenke uns Gnade, dieser kindliche Einstellung zu haben, diesen Verlangen nach dir, nach diesem reinen Milch deines Wortes. Vater, wir wollen belehrbar sein. Wir wollen lernen, wir wollen wachsen, wir wollen zunehmen in unserem Heil, auf dass du uns auch etwas anvertrauen kannst, Herr. Dass wir wirklich das erfüllen können, wozu du uns berufen hast. In Jesu Namen.